Ja, er hat es im Sack, sehr gut. Ja, super Steilpass vom Ueli. Was ist eigentlich gemeint? Was hat gemeint mit mir zu tun? Was hat gemeint mit dir zu tun? Was erwartest du von deiner Gemeinde? Vielleicht hast du über die Frage noch nie so wirklich nachgedacht und darum hast du die meisten zwingst einen Zettel auf dem Stuhl, so ein Faltblatt, wo die Fragen nochmal drauf sind. Wie sollte deine ideale Gemeinde aussehen? Was erwartest du von deiner Gemeinde? Jetzt, wenn du kein so ein Blatt hättest, aber gerne eins wettest, ich habe da vorne noch ein paar und auch noch Bleistift. Ueli, er wäre parat, noch zu verteilen. Wer noch ein Blatt bräuchte, weil er sich das notieren will, darf die Hand aufheben, dann kommt der Ueli schnell. Ganz kurze Minuten Zeit, wo ihr auf dem Blatt könnt notieren oder einfach euch die Gedanken machen, so im Sinn von, die ideale Gemeinde ist ein Ort, an dem das und das passiert. Minuten Zeit. Um die Frage abschliessend zu klären, ist eine Minute natürlich bei weitem zu wenig. Darum habt ihr auch das Blatt bekommen und ihr seht, das geht bis Ende März, das Blatt. Nehmt die Frage bitte mit und vielleicht kommen euch Antworten im Verlauf dieser Predigtserie in den Sinn. Wir haben im Januar schon mal darüber nachgedacht, über unser Jahresmotto, wo ein Jahr länger noch «Suchet der Stadt Bestes» heisst. Und es ist dort um die Ermutigung aus Matthäus 5 gegangen und die Herausforderung, Salz und Licht sein. Etwas, wo wir sind, aber wo wir auch den Auftrag haben, wirklich zu sein. Und wir haben in diesem Zusammenhang herausgefunden oder gesehen, wo wir unseren Auftrag als Christen leben, wo wir das als Gemeinde wahrnehmen, sind wir automatisch Salz und Licht im Rital, wo wir gesunde Gemeinde sind, sind wir Salz und Licht da im Rital. In diesem Zusammenhang ist aber natürlich die Frage plötzlich im Raum gestanden, wie geht denn das gemeint? Wie funktioniert gesunde Gemeinde? Wann sind wir gesunde Gemeinde und wann nicht? Es wäre jetzt natürlich spannend zu lesen, was gewisse von euch schon auf die Zettel geschrieben haben. Ich glaube, das würde uns einen ersten Eindruck davon geben, was ihr als gesunde Gemeinde empfindet. Oder zumindest, was ihr das Gefühl habt, was euch gut tun würde. Heisst noch nicht, dass das gesund ist, aber es wäre ein erster Impuls. Als Ältestenrat ist uns im letzten Sommer an den Retretern aufs Herz gelegt worden, vertiefen das Thema Gemeinde. Was ist meine Gemeinde? Was ist gesunde Gemeinde? Und so haben wir uns zum Ziel gesteckt, in diesem Jahr unter dem Motto zu vertiefen, in der Bibel zu forschen. Was sagt die Bibel eigentlich über Gemeinde? Wie sieht gesunde Gemeinde aus? Und wir haben uns das mal folgendermaßen vorgestellt, wie wir es umsetzen wollen, in 4 Predigt-Kurzserien. Die erste Serie, sind wir schon mitten drin, die startet heute. Im März werden wir so ein grosses Bild von Gemeinde miteinander anschauen. Was finden wir im Grossen und Ganzen über Gemeinde ausgedruckt in der Bibel? Im Mai werden wir in eine zweite Serie einsteigen, wo uns so die Reinheit und Schönheit der Gemeinde vor Augen geführt werden wird. Auf diese Serie freue ich mich ganz besonders. Weil ich glaube, viele Christen haben das nicht mehr vor Augen, wie makellos und schön die Braut von Jesus ist. Eine dritte Serie wird nach der Sommerferien sein, Gemeindebau ganz praktisch. Wo es dann so ein bisschen ans Eingemachte geht. Was bedeutet das jetzt für mich als Einzelne? Was bedeutet das auch für dich als Einzelne, wie man Gemeinde bauen könnte? Und dann ist es so, dass es uns wichtig ist, dass wir nicht einfach ein vorgefertigtes Programm haben, sondern dass wir da ihnen auch Raum geben zur Ergänzung, Raum geben, dass Gott uns einen Weg führen kann, den wir jetzt vielleicht gar noch nicht im Blick haben. Und darum haben wir mal eine vierte Serie noch geplant, die einfach als Platzhalter-Serie ist. Da wissen wir auch nicht, was wir bringen. Auch die anderen Serien, die sind so ausgestaltet, dass wir die jederzeit über den Haufen rühren oder ergänzen oder anpassen. Und wir wollen euch mitreden lassen. In jeder Serie hat es 3 bis 4 Predigten und eine Bibelabend. Und wir möchten gerne wissen von euch, was sind die Themen und Fragen, die euch bewegen. Vielleicht legt Gott ja etwas euch aufs Herz, wo wir gar nicht im Fokus haben. Darum habt ihr die Möglichkeit, heute zum Beispiel angefangen, dort hinten auf dem Flipchart, wo unsere Teenie-Mädchen gestern gestaltet haben, festzuhalten, was bewegt euch. So im Sinn von, liebe Ältesten, liebe Pastoren, also das Thema habt ihr hoffentlich drin. Das würde mich sehr interessieren, was ihr da dazu sagt. Vielleicht haben wir es schon drin, kann sein. Schreibt es auf. Ihr könnt auch während der ganzen Zeit auf uns Pastoren zukommen und Impulse reingeben. Oder wenn die Predigten Fragen auslösen, wo ihr merkt, aber das ist jetzt mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet, dann kommt auf uns zu und bringt das rein. Und dann haben wir die Möglichkeit zu reagieren und die Serie anzupassen oder vielleicht eben einen vertiefenden Bibelabend zum Thema machen, wo wir merken, die Predigt ist dem Thema noch nicht gerecht worden. Das ist so ein das Konzept hinter dem Programm oder diesen Impulsen, wie wir es dieses Jahr geplant haben. Und ich würde gerne zum Einstieg in die Predigt beten, für die Serie, die wir hier werden haben, für die heutige Predigt. Jesus, mein Wunsch, unser Wunsch für die Predigtserie ist es, dass wir als Gemeinde ganz neu begreifen und in der Tiefe dürfen verstehen, was Gemeinde ist, was deine Gemeinde ist, was du für ein Herzensanliegen hast zum Bau für deine Gemeinde. Das bitte ich für mich als Pastor, dass ich neu erkenne, was Gemeinde ist, aber für uns als ganze Gemeinde. Bereichere du uns durch die Predigten und Bibellebung, und schenkt, dass wir miteinander als Gemeinde vorwärts gehen in dem Sinne. Und so bitte ich besonders auch heute für die erste Predigt, dass wir einen Einstieg dürfen haben, der uns abholt und motiviert, da noch mehr herauszufinden, was du für einen Reichtum und für einen Segen in die Gemeinde hineingelegt hast. Amen. Ich werde mit euch einen Text lesen in dieser Predigt, der grundlegend ist, meiner Meinung nach, für Gemeinde, wenn wir über Gemeinde nachdenken. Ein Text, der geschrieben worden ist oder wo passiert ist, bevor Gemeinde entstanden ist. Und zwar lesen wir den im Matthäus-Evangelium im Kapitel 16, für die, die mitlesen wollen. Matthäus Kapitel 16, Verse 13 bis 20. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Die Jünger sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Jesus sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Lebendige, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Da gebot er den Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei. Das Ereignis, das wir da gelesen haben miteinander, spielt in der Region von Caesarea Philippi. Jetzt nimmt es mich Wunder, weiss jemand von euch, wo Caesarea Philippi liegt? Also die Schlauen würden jetzt rufen: Israel. Das wäre so fast eine 100% Chance. Es ist ja so, Caesarea Philippi liegt in Israel und zwar ist das da oben, ganz am nördlichen Punkt von Israel. Da haben wir See Genezareth, da unten das Tote Meer, das euch orientieren könnt. Jerusalem wäre da. Caesarea Philippi liegt am Fuß vom Gebirge Hermon. Das ist der Berg. Der Berg selber, der Gipfel, ist auf syrischem Gebiet. Da eine ist Damaskus und da eine wäre der Libanon. Also in dieser Region da, in dieser Ebene wahrscheinlich, hat sich Jesus aufgehalten, wo er die Worte gesprochen hat. Und er stellt dort den Jüngern eine Frage, und das ist eine spannende Frage. Was sagen die Leute, wer ich bin? Der Text sagt uns nicht, warum Jesus die Frage stellt. Warum genau dort? Aber wenn wir mal anschauen, was das für eine Region war, dann wird uns vielleicht bewusst, die Frage, wer Jesus ist, hat besonders in dieser Region eine gewisse Bedeutung. Gemeinde, wir werden sehen, Gemeinde hat sehr viel damit zu tun, wer Jesus für dich ist. Das hat einen Zusammenhang. Caesarea Philippi war eine Hochburg vom Götzendienst. Zum einen wissen wir, dass es dort in der Region um Caesarea Philippi herum, das ist das Stammesgebiet von Manasseh, also Nordreich Israel am Götzendienst verfallen. Wir haben in dieser Region Überreste von 14 syrischen Baalstempeln. Dann hat es in der Nähe von diesem Ort, das sieht dort so aus, eine Höhle gehabt. Und gemäss Tradition ist das der Geburtsort vom griechischen Gott Pan. Der Pan war ein Mischwesen, Oberkörper eines Mannes, Unterkörper eines Widder oder eines Ziegenbock. Und der soll da in dieser Höhle geboren sein. Heute sehen die Ausgrabungsstätten so aus. Und die Stadt hat früher auch so geheissen, Paneas, zu Ehren von dem Gott Pan. Man hat an dieser, das ist eine Rekonstruktion, man hat verschiedenste Tempel gehabt. Das ist die Höhle da. Dahinter dem Tempel ist eine Höhle. Das ist die, die wir vorhin gesehen haben. Dann haben wir da einen Tempel oder so eine Fläche, die dem Gott Pan gewidmet war. Da ist eine Grabgrotte und Tempel der verstorbenen Geissen. Und das ist die Tanzfläche der Ziegen, auch ein Tempel. Also da hat man den Gott und man hat Ziegen verehrt an diesem Ort. Ja, der von dort sein, ist ganz eindrücklich mal zu sehen, was für ein Götzenkult dort betrieben worden ist. Dann haben wir einen zweiten Gott, der grosse Tempel, der ist am Kaiser Augustus gewidmet, vom Herodes dem Grossen gebaut. Da hat man den Kaiser angebetet, den Kaiserkult zur Zeit von Jesus. Der Tempel ist nachher renoviert worden von Philippus, das ist sein Sohn, der Bruder vom Herodes Antipas, einfach so, um die Beziehungen vielleicht mal wieder auffrischen. Und der Philippus hat nachher die Stadt auch umbenannt in Caesarea, Stadt des Kaisers, Caesar, Caesarea. Und Philippi heisst sie, um sich zu unterscheiden von allen anderen Städten vom Kaiser, Caesarea Maritima, wo am Meer ist, Caesarea Philippi, eben vom Philippus am Kaiser zur Ehre so genannt. Und dann haben wir da nochmal einen Tempel, das ist ein Tempel vom Zeus. Also ihr seht, unter den Griechen und auch den Römern war es überhaupt kein Problem, mehrere Götter anzubeten. Das war okay, solange man dem Kaiser natürlich auch die Ehre hat und ihn noch angebetet hat. Das war der Vielgötterkult, der die Region von Caesarea Philippi dafür bekannt war. Und auf diesem Hintergrund stellt Jesus die Frage, wer sagen die Leute, dass ich es bin? Und die Antwort der Jünger ist, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Die Antworten widerspiegeln die typische jüdische Tradition, die jüdische Erwartungshaltung. Der Elia, den sie da nennen, ist sicher der grösste Prophet von denen, die sie gewusst haben, aufgrund des Alten Testament, der kommt wieder. Malachi 2,23. Der Elia wird dem Messias vorhergehen. Und das haben sie erwartet. Jetzt müssen wir uns da nicht erwarten, den Elia in Form von einer Wiedergeburt, einer Reinkarnation. Das Denken ist im Judentum fremd. Aber im Sinn von jemandem, der im Geist und vom Elia und in seiner Kraft auftritt, der das gleiche Anliegen hat, der die gleichen Zeichen wirkt. So muss man sich die Erwartung vorstellen. Eine ähnliche Erwartungstradition kennt das Judentum auch für den Jeremia aus den jüdischen Weisheitsschriften und auch für andere Propheten. Und selbst für den Täufer Johannes, der noch nicht lange ermordet worden ist vom Herodes Antipas, kennen wir die Erwartungshaltung, dass er auferstehen wird und in seinem Geist und in seiner Kraft wieder verkündigt werden wird. Darum erstaunen die Antworten nicht, die die Jünger geben. All diese Theorien haben unter den Juden kursiert. Also wir haben auf der einen Seite das Götze durchtränkte Umfeld von der griechischen Kultur und auf der anderen Seite die Erwartungshaltung vom Judentum. Und auf diesem Hintergrund stellt Jesus die Frage, und was glaubt ihr, wer ich bin? Wer ist Jesus? Und da sagt Paulus, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Du bist der Christus. Christus das griechische Wort für Messias und Messias, was so viel bedeutet wie Gesalbter. Der Gesalbte Gottes. Du bist der Gesalbte Gottes, du bist der König Gottes. Der Messias, wo das Volk der Juden schon so lange darauf wartet, seit Adam und Eva, seit der Verheißung im 1. Mose 3. Der, wo in Macht und Pracht kommen wird und Israel wieder wird aufrichten. Der, wo zum Segen für alle Nationen werden wird. Du bist der Messias, den wir erwarten. Und du bist der Sohn vom lebendigen Gott. Und das steht natürlich im scharfen Kontrast zu all diesen toten Götzen, die dort angebetet worden sind. Oder dem Mann, dem Kaiser, wo man göttliche Ehre gegeben hat. Es gibt nur einen lebendigen Gott. Und von dem Gott bist du der Sohn. Du, Jesus, bist der Sohn. Jesus fragt, wer denkt ihr, wer der Menschensohn ist? Jesus ganz Mensch. Und der Petrus sagt, du bist Gottes Sohn. Jesus ganz Gott. Also eines der ersten ganz frühchristlichen Bekenntnisse. Jesus, du bist der Messias und du bist Gott. Du bist der Sohn Gottes. Und Jesus sagt, richtig, Simon, richtig. Ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes. Und wir werden noch sehen, dass Bekenntnis, das sind ganz, ganz grundlegende Worte für den Bau von Gemeinde. Bevor wir aber das noch näher anschauen, möchte ich die Frage da in den Raum stellen. Wer ist Jesus für dich? Das ist eine unglaublich zentrale Frage und die wird uns beschäftigen über das ganze Jahr. Vielleicht nicht so explizit, aber implizit wird die immer wieder aufgeworfen werden. Wer ist Jesus für dich? Welche Antwort würdest du Jesus geben, wenn er dich fragen würde, wer sagst du, dass ich bin? Was wäre deine Antwort auf diese Frage? Deine eigene Haltung zu Jesus, dein eigenes Bekenntnis zu Jesus hat sehr viel damit zu tun, was gemeint für dich ist und was gemeint für dich nicht ist und nicht wird sein. Eine Frage, die ich euch motivieren möchte, nehmt die auch mit in die kommende Woche. Morgen, wenn ihr aufsteht, wenn ihr morgen im Zug seid, vielleicht die Frage mal nochmal vorholen. Ja, wer ist Jesus wirklich für mich? Du hast vielleicht deine Standardantwort, aber so, wer ist er wirklich? Vielleicht mal noch eingehender darüber nachdenken. Steigen wir in die nächsten zwei Verse, wo Jesus nachher antwortet und zum Petrus redet. Ganz spannende Verse und sehr konfliktgeladene Verse, wenn wir an katholische und reformierte Kirche denken, was da alles drin oder eben nicht drin gelegt wird. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Jesus fängt mit einem Wortspiel an. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Vom Griechischen her braucht er da die beiden Wörter Petrus und Felsen, Petra. Das ist das gleiche Wort, der gleiche Wortstamm dahinter. Jesus hat aber wahrscheinlich Aramäisch geredet, nicht Griechisch. Und im Aramäisch ist es noch viel deutlicher. Petrus, Kepha, der Kephas, und Felsen, Kepha. Ist genau das gleiche Wort. Ein Wortspiel, das Jesus braucht, um diesen Satz oder diese Verheißung da einzuleiten. Und nachher wirft das natürlich die Frage auf, wenn er sagt, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Was meint er mit dem? Wer oder was ist der Felsen? Es werden verschiedene Möglichkeiten ins Feld geführt von den Theologen. Zum einen natürlich der Petrus selber. Du bist der Felsen, du bist der Petrus, du bist der Kephas und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Eine andere Theorie geht dort ja aufs Bekenntnis. Du bist der Felsen, aber auf diesen Felsen von deinem Bekenntnis, Jesus ist der Messias, der Sohn Gottes, auf das Bekenntnis will die Gemeinde bauen. Oder eine andere Theologie oder Theorie geht dort hin, auf die Wahrheit, die in diesem Bekenntnis drin ist, auf Jesus, wo der Messias ist, auf diesen Felsen wird die Gemeinde bauen. Wenn wir ein bisschen tiefer reinschauen, dann merken wir, eigentlich schwingen alle drei Aspekte irgendwo mit. Zum einen können wir ganz klar sagen, der Petrus hat in der Geschichte der jungen Gemeinde eine sehr, sehr wichtige und bedeutende Rolle eingenommen. Also er ist definitiv zu dem Felsen geworden. Er ist der, der bei der Geistestaufe an Pfingsten die Predigt hält. Er ist der erste Verkündiger, der 3000 Menschen nachher aufgrund von ihm oder von dieser Botschaft zum Glauben geführt werden. Wo die Gemeinde gegründet wird. Er ist der, der den Durchbruch in der jüdisch-heidnischen Bevölkerung in Samaria herbeiführt, wo Leute dort zum Glauben kommen. Er war der Leiter der Urgemeinde in Jerusalem. Er war der erste Heidemissionar, der rausgegangen ist. Cornelius, der Hauptmann. Die Vision mit dem Tuch voller unreiner Speisen. Er ist der erste, der von Gott zu den Heiden geführt wurde und dort hat er für Bekehrungen erleben. Und er ist der erste, oder nicht der erste, aber er ist der Leiter der Hauptstadtgemeinde in Rom geworden, wo er letztendlich den Märtyrertod gestorben ist. Also Petrus, eine unglaublich wichtige und prägende Gestalt ganz am Anfang, noch bevor der Paulus auftreten ist und nachher natürlich einen sehr wichtigen Dienst in der Heidenmission gemacht hat. Der Petrus, der durchaus so ein Fels war, oder der Fels war, und da vielleicht einen interessanten Gedankenanstoss für dein persönliches Glaubensleben. Der Petrus, von seinem Charakter her, seine menschliche Persönlichkeit, ist das ein Fels gewesen? Der Petrus war impulsiv, wankelmütig, durchaus beweglich. Eigentlich vom Charakter her etwas ganz anderes, als wir uns unter einem Fels vorstellen. Und trotzdem hat Gott ihn zu einem Fels gemacht. Das ist für mich eine riesige Ermutigung. Schauen wir nicht auf unsere Schwächen, sondern schauen wir auf das, was Gott durch unser Leben tun will. Und so ist der Petrus durch die Verheißung, durch Gnade Gottes zu einem Fels geworden. Und nicht das, was seinen Charakter vordergründig vermeiden lassen. Das einfach als kleiner, auferbauender Impuls. Denn natürlich kann der Petrus nur aufgrund von seinem Bekenntnis zu einem Fels werden. Wenn der Petrus nicht die Klarheit von Gott geschenkt bekommen hat, der Jesus ist der Messias, Sohn vom lebendigen Gott, könnte er nicht zu so einem Felsen werden. Aufgrund von dem Bekenntnis hat er eine Gemeinde bauen. Und so ist das Bekenntnis von Petrus bis heute Grundlage für die Gemeinde, Grundlage für die Kirche. Eine Kirche heute muss sich an dem Bekenntnis messen. Gemeinde Gottes, neutestamentliche Gemeinde, ist messianische Gemeinde. Ist auf den Jesus Messias ausgerichtet. Das bedeutet, dort, wo eine Gemeinde das Bekenntnis nicht mehr vertreten kann, und das sind meiner Meinung nach leider mehr Gemeinden, als gut ist für die Welt, ist die Gemeinde alles andere als Gemeinde Gottes. Also das Bekenntnis ist sehr grundlegend und relevant für Kirche oder für Gemeinde. Und so natürlich letztendlich Jesus selber als Inhalt von dem Bekenntnis. Jesus sagt von sich, er ist der Eckstein. Man lesen in der Bibel, es kann kein anderes Fundament gelegt werden, als gelegt ist, und das ist Christus Jesus. Also in dem Sinn ist eben auch Christus der Stein, oder wenn man sagt, Petrus ist der Fels, dann ist Petrus der erste Stein, der ausgerichtet wird an dem Eckstein Jesus, der erste Fels, der gelegt wird auf das Fundament, wo bereits gelegt ist, wo Jesus Christus ist. Also letztendlich ist Jesus ja das Fundament der Gemeinde. Und Jesus sagt, der Felsen will ich, oder andere Übersetzungen, werde ich meine Gemeinde bauen. Das ist eine Absichtserklärung. Jesus offenbart an den Jüngern seinen Willen und sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Das ist mein Anliegen, das ist der Wille Gottes, dass es Gemeinde gibt. Und manchmal sage ich Leute, wenn ich in der Diskussion bin über die Wichtigkeit der Gemeinde, hey, wenn es Gott so wichtig ist, dass es Gemeinde gibt, warum ist es uns Christen denn oft so unwichtig, dass es Gemeinde gibt und wir Teil davon sind? Jesus hat ein riesiges Herzensanliegen für die Gemeinde gehabt und hat alles gegeben, dass Gemeinde in Existenz gerufen wird. Warum, dass er so ein grosses Anliegen gehabt hat, das werden wir in den kommenden Predigten noch vertiefen. Und dann sagt er, meine Gemeinde. Auf den Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Es ist messianische Gemeinde. Es ist Jesus in der Gemeinde. Es ist Gemeinde Gottes. Es ist nicht Gemeinde von Petrus oder von einem allfälligen Nachfolger an einem Papst. Es ist nicht Gemeinde von mir. Es ist nicht Gemeinde von unseren beiden David, zum Jonas oder dem Uli. Manchmal wäre es noch schön, oder? Wir könnten sagen, wie die Gemeinde funktioniert und was durchgeht. Und in einer gewissen Art und Weise machen wir das ja auch. Aber letztendlich, weil uns Gott einen Auftrag anvertraut hat, um für seine Gemeinde zu sorgen. Weide meine Schafe. Es ist Gottes Gemeinde, es ist Jesus seine Gemeinde. FEG, Stadtmission Altstädte soll die Gemeinde Jesu sein. Das ist unser Anliegen. Und bevor wir jetzt da weiterfahren, möchte ich ganz einen kurzen Exkurs machen und auf den Begriff Gemeinde oder Kirche eingehen. Von was reden wir eigentlich? Wenn wir Einheitsübersetzung oder Zürcher Bibel lesen, dann steht da nicht, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, dann steht dort, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Ja, wie unterscheiden sich denn eigentlich die beiden Ausdrücke? Und warum brauchen wir nur den einen oder den anderen? Und von was wollen wir da reden? Ekklesia, das ist das Wort, das da im Hintergrund verwendet wird im griechischen Text. Das bedeutet so viel wie Versammlung. Das komme ich nachher noch zurück. Und von dem ist die latinische Sprache hat von dem ihr Wort für Kirchen abgeleitet. Französisch Eglise, Italienisch Chiesa, Spanisch Iglesia. Das baut auf dem Wort Ekklesia auf. Im angelsächsischen Raum ist ein anderes Wort aus der Bibel, Kyriakon. Dem Herrn zugehörig. Das wird zweimal gebraucht im Neuen Testament. Einmal das Mahl des Herrn, also das Mahl, wo dem Herrn zugehörig ist, also das Abendmahl. Und das andere Mal der Tag des Herrn, als letzter Tag, Tag des Gerichts. Und auf dem Begriff abgeleitet oder von dem Begriff abgeleitet ist das Wort Kirche oder Church oder niederländisch Kerk. Das beruht auf dem Begriff. Eigentlich eine wunderschöne Bedeutung für Kirchen, oder? Dem Herrn gehörig. Jetzt ist es so, das Wort Ekklesia, das die Bibel da braucht, kommt 114 Mal im Neuen Testament vor, aber es wird nur 6 Mal in der ursprünglichen Bedeutung gebraucht, wie es die Griechen gebraucht haben. Für die Griechen ist Ekklesia einfach eine politische Versammlung. Es hat zwei Wortteile, Ek und Kaleo, das ist der Wortstamm dahinter. Ek heisst heraus. Und Kaleo rufen. Es sind die Herausgerufenen. Und zwar die, die stimmberechtigt sind, über die politischen Belange von der Stadt abzustimmen. Es ist der Herold gekommen, hat rausgerufen, die Leute sind aus den Häusern rausgekommen und an den Dorfplatz gegangen oder wo auch immer man sich getroffen hat und haben über die Belange von der Stadt abgestimmt und entschieden. Das ist Ekklesia, Versammlung. Aber schon im Alten Testament, wo man das auf Griechisch übersetzt hat, hat man die Wörter für die hebräische Versammlung, Kahal, und andere Wörter, die es dort gibt, hat man mit Ekklesia übersetzt. Also die Gemeinde Gottes des Alten Bundes ist Ekklesia, hat plötzlich eine religiöse Bedeutung bekommen. Und das Gleiche haben die Schreiber vom Neuen Testament gebraucht oder gemacht und haben das Wort Ekklesia mehrheitlich für die Gemeinde Gottes gebraucht. Meistens für die Versammlung in Rom, die Versammlung in Ephesus, die versammelte in Laodicea. Das ist Ekklesia Laodicea. Die Gemeinde in Laodicea gesehen. Das ist einfach so ein bisschen zum Background von diesen Wörtern. Und was bedeutet das jetzt für uns? Gemeinde, Versammlung, wie wir es vielleicht eher in der Brüdergemeinde nennen, oder Kirche, wie man es eher von Landeskirche her kennt, sind theoretisch zumindest synonyme Begriffe. Wir sind genauso Kirche, Versammlung und Gemeinde, wie das eine andere Kirche, Gemeinde oder Versammlung auch ist. Das Problem ist vielleicht einfach, dass die Begriffe historisch leicht gefärbt sind. Warum heißen wir FEG? Das kommt natürlich aus einer Abgrenzung heraus damals, wo die Gemeinde entstanden ist, also der Verband FEG. Wo die Freikirchen entstanden sind, hat man sich bewusst abgrenzt gegenüber der Landeskirche, die nicht mehr biblisch ausgesehen oder funktioniert hat, wie man das damals beurteilt hat, und hat sich Gemeinde genannt, bewusst in Abgrenzung. Wir haben gesagt, von was wollen wir reden? Ich rede grundsätzlich noch gern von Kirche, weil der Mensch weiß genau, was mit Kirche verbunden wird. Es geht um Gott. Bei Gemeinde ist einmal so die Frage, geht es um politische Gemeinde oder was? Aber weil wir FEG heißen, Freie Evangelische Gemeinde, haben wir gesagt, ja, wir reden grundsätzlich von Gemeinde. Aber einfach, dass ihr wisst, eigentlich sind die Begriffe synonym, sind aber geschichtlich irgendwo gefärbt. Kommen wir zurück zu dem, was Jesus an Petrus gesagt hat über die Gemeinde. Die Pforten der Hölle sollen die Gemeinde nicht überwältigen. Das ist ein schwieriger Begriff, den Luther da braucht. Hölle. Weil mit Hölle verbinden wir den Ort vom ewigen Gericht, den wir in der Offenbarung finden. Andere übersetzen korrekter oder verständlicher, weil das Wort dahinter ist Hades, den Ort der Totenwelt, die Unterwelt. Und die Pforten meint so viel wie, das ist ein Stilmittel, ein hebräisches, ein Teil, der für das Ganze steht. Pforten, die für das ganze Reich der Unterwelt stehen. Das bedeutet so viel wie, die Totenwelt als Ganzes wird das Reich Gottes, die Gemeinde, nicht können überwältigen. Gegen die Gemeinde können sie nichts ausrichten. Aber vielleicht müssen wir da noch zwei Aspekte beachten. Das eine ist eine Verheißung, die der Gemeinde als Ganzes gilt. Was ist Gemeinde? Ich habe vorher von dem Ekkaleo geredet. Herausgerufene. Gemeinde besteht aus Leuten, die rausgerufen worden sind aus der Welt, die das Bekenntnis von Petrus auch sagen können. Und in dem Sinne ist es eine unsichtbare Gemeinde. Ich sehe nicht in euer Herzen hin und weiss nicht, was euer Bekenntnis zu dem Jesus ist. Die Gemeinde Gottes setzt sich zusammen aus allen Gläubigen zu allen Zeiten. Und ist in dem Sinne unsichtbar. Ihr wisst nicht einmal, ob ich wirklich ein Herausgerufener bin. Ihr hofft es, weil sonst wäre es noch schade, wenn ich da vorne predigen dürfte. Und so wenig wissen wir es von euch. Gleichzeitig wird Gemeinde aber sichtbar vor Ort durch die Herausgerufenen, die sich zusammentun und versammeln und den Jesus ehren und loben. Und das ist eine Ortsgemeinde. Wo man aber nicht weiss, ist jeder, der dort kommt, wirklich ein Herausgerufener. Die Verheißung, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden, gilt nicht für die Ortsgemeinde. Per se. Es gilt für die Gemeinde als Ganzes. Die kann nicht überwältigt werden. Macht Gottes, Macht Jesus steht da dahinter. Aber Ortsgemeinden oder Denominationen, sogar Konfessionen, können durchaus überwältigt werden, können zu Grund gehen, können kaputt gehen. Hat die Kirchengeschichte mehrfach gezeigt. Und der zweite Punkt, den ich persönlich ganz spannend gefunden habe, weil ich das nie auf dem Radar hatte, wenn wir die Stelle lesen, in der Regel haben wir doch den Eindruck, die Gemeinde in der Verteidigungshaltung und wird angegriffen und hoffentlich kann sie irgendwo bestehen. Und ich wollte hier einen kurzen Artikel vorlesen, den ich kürzlich von der STH Basel bekommen habe, in ihrem Newsletter. Tore sind Verteidigungsanlagen. Wenn Jesus davon spricht, dass die Tore des Totenreichs die Gemeinde nicht überwältigen werden, dann sieht er nicht die Gemeinde, sondern das Totenreich in der Defensive. Das Evangelium ist kein Abwehrkampf und kein Rückzugsgefecht, sondern eine Invasion. Jesus Christus selbst dringt in die Tore des Totenreichs ein und die Gemeinde folgt ihm und wird dabei nicht überwältigt. Für mich eine ganz neue Perspektive gewesen, die mich begeistert hat, fasziniert hat. Man muss sagen, ja, stimmt. Jesus hat alle Macht und alle Kraft. Er ist der, der am Totenreich die Toten raubt und sein Leben hineinführt. Nicht wir sind in der Defensive. Nicht die Gemeinde ist in der Defensive. Sondern wir kämpfen den Kampf. Und Jesus hat den Impuls gegeben. Er ist der, der kämpft. Und wir werden nicht überwältigt werden. Und so kommt Jesus nachher am Schluss in dem Vers 19 zu dem Bild von den Schlüsseln vom Himmelreich. Schlüssel sind das Bild für die Fähigkeit, den Zugang zu etwas zu schaffen oder eine Tür zu verschliessen. Wer die Schlüssel hat, entscheidet über den Zugang. Wer die Schlüssel hat, hat die Macht. Und grundsätzlich hat Jesus die Macht über das Himmelreich, zu entscheiden, wer da reinkommt und wer nicht. Und die Macht spricht er an Petrus zu. Und er erklärt die Macht, also nachher, 12 Kapitel später, spricht er sie den ganzen Jüngern zu, das ist vielleicht noch relevant zu sagen. Und die Schlüssel bedeuten Macht zum Binden und Lösen. Binden und Lösen, rabbinisches Sprachgut, das so viel wie verbieten und erlauben heisst. Das ist etwas, was durch die Verkündigung passiert. Durch die Predigt, die im Neuen Testament in der Gemeinde einen sehr hohen Stellenwert annimmt. Durch die Predigt passiert Wegweisung für die Menschheit. Und dort, wo durch die Predigt Menschen von Sünden überführt werden, wird etwas gelöst. Da passiert Lösung, Leute werden in die Freiheit geführt. Und wenn das auf dieser Welt passiert, gilt das auch für das Himmelreich. Die Menschen haben Zugang zum Himmelreich über. Die Gemeinde, die Apostel, die durch die Verkündigung einen Weg zum Himmel aufgeschlossen haben. Und dort, wo die Verkündigung nicht fruchtet, wo Menschen sagen, mit dem Jesus will ich nichts zu tun haben, wird das Himmelreich verschlossen. Da bleiben die Leute gebunden. Das ist das, was hinter diesen Versen, die so ein bisschen kryptisch und mystisch tönen, dahinter steht. Relativ einfach letztendlich. Gemeinde, die Macht, Vollmacht bekommen hat, einen Weg in den Himmel aufzutun, indem sie den Messias, Sohn Gottes, verkündigt. Öffnet sie und löst sie Bindungen von Menschen und führt sie ins Himmelreich. Und so wollte ich an dieser Stelle die zweite Frage stellen. Was ist gemeint für dich? Wir haben einen sehr umfangreichen Überblick bekommen, nur ein paar Verse, was gemeint ist. Was ist dir vielleicht neu wichtig geworden? Was bedeutet das Bekenntnis, das du zu dem Jesus hast, wo wir vorher schon darüber nachgedacht haben, in Bezug auf deine Haltung zur Gemeinde? Oder vielleicht noch darüber herausdenkt, was hat dein Bekenntnis zur Gemeinde, zu Jesus in die Gemeinde und dann ins Himmelreich hinein für einen Zusammenhang? Ich bin mir bewusst, dass der Einstieg in diese Serie für einige vielleicht ein bisschen theoretisch war. Aber es ist die Grundlage von dem, was gemeint ist. Wir wollen zuerst das grosse Ganze anschauen. Und darum sind mir die Fragen zur Vertiefung sehr wichtig. Weil das macht es nachher für uns praktisch. Wer ist Jesus für dich? Was ist gemeint für dich? Jesus schließt den Abschnitt mit einem Redeverbot. Da gebot er den Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei. Warum macht Jesus das? Ist doch so eine schöne Botschaft. Warum dürfen die Jünger das nicht weitergeben? Die Jünger haben noch nicht verstanden, wer der Messias wirklich ist. Sie sind auch noch immer geprägt von dem jüdischen Denken, der Messias kommt als Kriegsherr und wird Israel zu neuer Größe führen. Jesus hat einen anderen Plan. Er wird Gemeinde aufrichten. Und der Weg führt über die Erniedrigung, die Unterwerfung, über den Tod und die Erlösung zu einem neuen Israel, zu einem neuen Himmelreich. Und bevor die Jünger das nicht erlebt haben und verstanden haben, verbietet er ihnen, darüber zu reden. Bevor sie nicht den Heiligen Geist haben, der ihnen wird helfen, Gemeinde zu bauen, verbietet er ihnen, darüber zu reden. Wir dürfen heute zurückschauen auf 2000 Jahre Kirchengeschichte und dürfen sehen, es hat sich erfüllt. Gemeinde ist in Existenz gerufen worden. 50 Tage nach Ostern, Pfingsten, Ausgüssung vom Heiligen Geist, Gemeinden anfangen zu entstehen. Wir dürfen und sollen die Gemeinde heute verkünden. Wir sollen den Jesus heute verkünden. Und wie wir das machen wollen, wie wir unsere Gemeinde gesund bauen dürfen, auf das werden wir im Verlauf dieses Jahres noch eingehen. Und ich will zum Schluss einfach die Gemeinde, die Frage noch im Raum stehen lassen und euch nochmal die Möglichkeit geben, das jetzt in Stille nochmal zu vertiefen, vielleicht zwei, drei Sachen zu notieren, vielleicht kommen euch auch Fragen auf, die das auslöst und sagt, ja, aber um das beantworten zu können, da brauche ich noch ein bisschen mehr Facts. Da brauche ich noch Infos. Und vielleicht kommen bereits Themen und Fragen auf, und ihr sagt, hey, das wollte ich dort an die Wand schreiben. Das müssen die sehen, unsere Ältesten. Dann macht das. Ihr habt in den nächsten 2 Minuten Zeit, auch dort bereits etwas zu notieren oder später noch auf uns zuzukommen. Und ich will die Zeit vom Nachdenken mit einem Gebet nachher abschliessen.